dann auch von mir.
Ah, ist an.
Die Lieder und die Texte sind eigentlich Predigt genug. Das, was wir bisher schon gehört haben, bezeugt die Größe Gottes und ich staune über dieses Fest mitten in unserem Leben. Auferstehung mitten in unserem Leben. Ostern echt für dich und für mich, heute und für immer. Ostern ist das Zentrum der Geschichte. Unsere Zeitrechnung dreht sich um Ostern. Wir leben von Ostern her. Ostern ist auch das größte Wunder mitten in deinem Leben. Eventuell hast du die Ostergeschichte schon viele, viele Male gehört. Und ich glaube, dass viele von uns schon viele Ostern sehr bewusst gelebt haben und schon oft diese Geschichte gehört haben. Eventuell bist du aber auch hier und hörst von diesem Wunder zum ersten Mal. Egal wie deine Voraussetzung ist, egal wie meine Voraussetzung ist, entscheidend ist unsere Herzenshaltung. Entscheidend ist, wie wir dieses Geschehen, dieses Wunder hören. Heute soll es persönlich werden. Denn nur wenn wir persönlich mit unserem Herzen hören, dann hat es echte Auswirkungen. Wir können es 100-mal hören und es geht an uns vorbei und wir verpassen dieses echte Wunder. Entscheidend ist unser Herz. Und deswegen möchte ich zum Start beten. Gott, ich danke dir so für dein Geschenk, für dieses unglaubliche Wunder. Und ich bete, dass du unsere Ohren und unsere Augen und unsere Herzen wirklich aufmachst. Heiliger Geist, ich bete, dass du wirkst jetzt hier im Raum, in jedem von uns, dass wir wirklich mit frischem Herzen und wachem Verstand hören, was du für uns getan hast, was dein Wunder für uns ist. Amen. Wir feiern Gottes Feste ganz bewusst, um uns zu erinnern, was er getan hat. Und das ist auch gut so. Sagt es allen weiter, steht in der Osterbotschaft. Sagt es allen. Und genau deswegen sind wir heute hier. Glücklicherweise nicht mehr jeder zu Hause und wir können nur auf dem Bildschirm gucken, wie vor einigen Jahren, sondern wir sind hier. Sagt es allen weiter, was Gott getan hat. Das ist der Grund, warum wir uns treffen. In der Ostergeschichte steht aber es noch detaillierter. Sagt es allen weiter, auch Petrus. Kann man jetzt denken, warum steht das da? Sagt es allen weiter, auch Petrus, ist für mich so ein Zeichen dafür, wie liebevoll Gott das Ganze meint. Wie liebevoll und persönlich das ist. Warum? Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, immer vorne dabei, immer schnell mit dem Mund. Ich weiß nicht, wem es von euch noch so geht. Ich kann mich da schon manchmal ganz gut wiederfinden. Petrus so eng verbunden mit seinem Freund und mit seinem Retter. Jesus für sich erkannt als den Messias. Die ganzen Jahre mitgegangen. Immer vorne dabei. Und dann kommt diese Stunde, wo Jesus verraten wird. Und Petrus garantiert noch, ich werde dich nie verleugnen. Und Petrus geht, schleicht sich noch mit bis in den Palast und sieht zu, wie Jesus gefoltert wird, bespuckt wird. Er sieht hin und Leute fragen ihn, gehörst du nicht auch zu dem? Und Jesus wusste es schon vorher. Petrus sagt dreimal nein, ich kenne ihn nicht. Und als er beim Hahnkrähen erkennt, ich habe wirklich Jesus verleugnet, rennt er weg. Er schließt sich ein und wir lesen, dass er bitterlich weint. Die Engel sagen, sagt es allen weiter, auch Petrus. Und warum erwähne ich das so? Weil es mir gilt und weil es uns gilt. Sagt es allen weiter, vor allen denen, die Fehler gemacht haben. Sagt es allen weiter, vor allen Dingen denen, die mitten in ihrem Alltag stehen und die auch verzweifelt sind, die manchmal nicht weiter wissen und die vielleicht Hoffnung verloren haben. Petrus hat alle Hoffnung verloren. Er war wütend auf sich selbst und die ganze Welt. Sagt es allen weiter. Und darum soll es gehen. Mitten hinein ins echte Leben kommt diese Ostergeschichte. Sagt es allen weiter. Und darum sind wir heute hier. Ich lese den Text aus Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentags machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel, habt keine Angst, ihr müsst euch nicht erschrecken. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Gruft weg. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Habt keine Angst. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. Nochmal sagte er, habt keine Angst. Geht und sagt es allen. Sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Das allererste, was der Engel den Frauen sagt, ist, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Das allererste, was Jesus den Frauen sagt, ist, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Im Weiteren, das allererste, was Jesus seinen versammelten Jüngern sagt, ist, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Warum? Kann es eventuell sein, dass dieser Gott weiß, dass wir Menschen hier auf der Erde ganz schön Schwierigkeiten mit diesem Thema Angst haben? Kann es eventuell sein, dass Gott ganz genau unsere Herzen kennt und weiß, dass wir mitten im Leben stehen und dazu auch Ängste und Kämpfe und Schweres gehört? Fürchte dich nicht. Der meist wiederholteste Satz in der Bibel. Zentral. Die Frauen gehen zum Grab am Morgen. Die Haltung ist gebückt. Sie sind voller Trauer, voller Hoffnungslosigkeit. All ihre Träume zerplatzt. Alles, worauf sie sich ausgerichtet haben, in Luft aufgelöst. Ihr Freund, ihr Meister, ihr Retter, tot. Das Grab. Ein Zeichen für das Ende. Jeder, der schon mal am Grab eines geliebten Menschen gestanden hat, weiß und fühlt mit diesen Frauen. Katastrophe, Ende. Hier geht nichts mehr. Alle Hoffnung aufgelöst. Dieses Grab hier. Heute für uns ein Symbol für Schwere in unserem Leben. Für all das, was uns belastet. Für unsere Begrenzung. Für unsere Nöte, die tatsächlich sind. Wir haben gerade schon gehört von Kranken und wir wissen von einigen, die wirklich schwer krank sind zurzeit. Wir wissen von Schwierigkeiten, die Familien haben, die Arbeitnehmer haben, wir wissen von so viel Zerbruch, wir erleben das in unserem Leben. Das Grab, ein Symbol heute Morgen für unsere Verluste, für Einsamkeit, für Sorgen. Setz das ein, was deine Schwere ist im Leben. Eventuell sagst du, Ängste kenne ich gar nicht. Ich bin ein starker Mann, ich bin eine starke Frau, Ängste kenne ich gar nicht. Wenn Gott sein Fürchte dich nicht spricht, dann weiß er auch um deine Ängste. Und diese Zeit, diese Welt ist geprägt von so vielen Ängsten. Und es wird enger und enger gefühlt. Einige Ängste, und eventuell findest du dich in einigen, ist die Angst vor Ablehnung. Angst vor der Vergangenheit oder Angst vor der Zukunft. Angst vor Enttäuschung. Kritik. Angst vor Menschen. Angst, Fehler zu machen. Angst vor Kontrollverlust. Angst vor Krankheit oder Krieg. Und genau da kommt der Engel herein und sagt, fürchte dich nicht. Dieses Grab war der Ort für Jesus' Körper für 3 Tage. Aber er lebt da nicht. Wir allerdings, auch wir Christen, wir können uns da einrichten. Wir können die Ostergeschichte kennen und wir können uns trotzdem hier einrichten. Wir können innerlich in einer Höhle leben. Und ich weiß sehr gut, dass manche Nöte so groß sind, dass wir der festen Überzeugung sind, diese Höhle muss sein. Dieses Grab muss sein. Dieses persönliche Grab kann so viele Facetten haben. Das können deine Enttäuschung sein, Zerbrüche sein. Dieses Grab in all der Begrenzung und sogar der Dunkelheit gibt uns eine scheinbare Sicherheit. Denn da drin wissen wir ja, wie es läuft. Es ist zwar dunkel, aber zumindest weiß ich, wo was steht. Es ist zwar klein, aber hier bin ich halt in Sicherheit. Hier kann mich nicht noch jemand verletzen. Diese scheinbare Sicherheit ist doch so oft unser Ort. Jesus hat das Grab besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Und deine Geschichte ist nicht da zu Ende, sondern sie geht weiter.
Geht weiter. Wir lesen im Johannesevangelium, wie die Frauen sich auf den Weg machen zu dem Grab und sind voller Trauer, weil sie merken, hey, noch nicht einmal der Leichnam von Jesus, den wir geliebt haben, noch nicht einmal der ist uns gelassen. Der ist weg. Sie sind vollkommen betrübt. Und Jesus kommt auf Maria Magdalena zu und sagt, ey, warum weinst du? Und sie sagt, ey, sie haben mir meinen Herrn genommen. Und sie dreht sich um und er steht vor ihr und sie kennt ihn nicht. Sie denkt, das ist der Gärtner. Der Mörder war immer der Gärtner. Und plötzlich nennt Jesus ihren Namen und sagt, Maria. Und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und sie erkennt ihn plötzlich und sagt, er lebt wirklich. Und ich finde dieses Bild so faszinierend, dass das Gärtner verriet uns, es muss in einem Garten stattgefunden haben, denn da, wo ein Gärtner ist, ist ein Garten nicht weit. Mich fasziniert dieses Bild von diesem Garten. Ich hatte mir gestern vorgenommen, es ist Samstag, es soll schönes Wetter werden, du gehst in den Garten. Und dann kam die Nachricht von Olaf und sagt, ey, ich bin krank. Kannst du dich nicht oder könnt ihr euch nicht für Sonntag vorbereiten? Und sagt, klar. Also ich gedacht, bringe ich meinen Garten einfach hierhin mit, dann kann ich hier weiterarbeiten. Aber dieses Bild vom Garten hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und habe gedacht, ja, irgendwie Garten, das kennt man noch irgendwoher aus der Bibel. Richtig, es steht ganz am Anfang. Der Garten Eden. Ein wunderbarer Ort, wo Gott mit den Menschen in absoluter Gemeinschaft lebt. Und plötzlich ist da dieser Tod von Jesus und die Auferstehung. Und wir finden wieder diesen Garten. Und Jesus ist mitten in dem Garten und lebt auch dort Gemeinschaft mit Maria. Und ich finde das so faszinierend, wie diese Bibel diese Brücke schlägt. Und wenn wir noch weiter in der Bibel lesen würden, bis ganz am Ende in der Offenbarung, lesen wir wieder, wie diese wunderbare Stadt, der Garten plötzlich zur Stadt wird. Und wir lesen dort von Bäumen, die am Wasser gepflanzt sind und die Monat für Monat Frucht bringen und deren Blätter Heilung bringen. Und Jesus ist genau an diesem Ort, in diesem Garten. Er steht für Leben, für Frische. Und ich frage mich manchmal, wie sehr nehme ich das in Anspruch? Wie sehr nehme ich das in Anspruch, zu wissen, dass da, wo Jesus ist, wirklich Leben ist? Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das sagt jemand, der den Tod überwunden hat. Wenn jemand das behaupten kann, dann er. Und ich frage mich wirklich, nehmen wir das immer wieder in Anspruch? Dass wir sagen, ey, wir leben in Fülle. Das ist uns versprochen, das lesen wir in seinem Wort. Wir leben in Fülle. Das klingt ja irgendwie auch so ein bisschen superlativ. Garten Eden, Paradies, Früchte ohne Ende. Das sollte ich mal meinem Garten sagen. Wachstum ohne Ende. Alles ist schön, alles ist wunderbar. Ich möchte euch keine falschen Versprechen machen. Ich weiß nicht, wer von euch so gärtnert. Für mich ist es ein wunderbarer Ausgleich. Ich mache das sehr gerne. Ich bin so semi-professioneller, möchte gern Gärtner und schaufel mal hier ein Beet und da ein Beet. Vieles ist mir bis jetzt gelungen, manches auch nicht. Und ich habe auch gestern tatsächlich noch geschafft, ein bisschen ein neues Beet anzulegen. Aber das ist auch harte Arbeit. Es ist echt herausfordernd. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, fordert er uns an vielen Stellen heraus. Ich war mal mit einem Gärtner unterwegs, mit einem richtigen Gärtner, der es gelernt hat und der sein Handwerk auch wirklich verstanden hat. Und das hat mich so herausgefordert. Wo ich so schön sehe, boah, guck mal da, es ist schön grün, es ist schön grün. Was macht er? Zack, das muss hier runter. Wir machen jetzt mal einen professionellen Rückschnitt. Ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber das haben wir jetzt nicht. Und du denkst ja, das kann doch nicht sein, es ist doch so schön grün, es wächst doch so wunderbar. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind und diese Auferstehungskraft wirklich in Anspruch nehmen, fordert uns das total heraus. Es fordert uns heraus, mal wirklich durch unseren Lebensgarten zu gehen und Dinge zurückzuschneiden. Weil auch wenn das so schön grün aussieht, denkst du, das ist doch so wunderbar, es wächst und sprießt. Bei Obstbäumen spricht man oft von diesen Wassertrieben. Das wächst und sprießt. Aber es bringt keine Frucht. Es zieht dir nur die Energie. Und wie oft haben wir Punkte im Leben, die uns so Energie ziehen. Aber wo wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir ihm die Erlaubnis geben und sagen, ey, beschneide meinen Garten. Nimm die Dinge, die wirklich keine Frucht bringen, nimm sie zurück. Und mich fordert das an ganz vielen Stellen heraus. Und was ich oft mache ist, ich sage, lass mal. Ist schon gut so. Und manchmal gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage, du in meinem Garten? Auf keinen Fall. Ist mein Garten. Da habe ich hart für gearbeitet. Und vielleicht gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, ey, mein Garten, öde Wüste, ist doch gar nichts wert. Und vielleicht gehe ich noch einen Schritt weiter und verkrieche mich plötzlich in den Dingen, die mich gefangen halten. Ich verkrieche mich in meiner Schuld. Ich verkrieche mich in meinem Unvollkommensein. Und ich kenne das so gut, wo ich gemerkt habe, in meinem Leben, an vielen Stellen habe ich überhaupt keinen Selbstwert. Wo ich gedacht habe, das kannst du eh nicht. Kannst knicken. Ich verkrieche mich in meine Höhle. Wo Streit war und ich gemerkt habe, nee, das Ding kann ich nicht lösen. Ich verkrieche mich in meiner Höhle. Wo ich gemerkt habe, finanziell reicht's nicht. Ab in meine Höhle. Und vielleicht kennst du auch solche Dinge in deinem Leben. Du sagst, nee, ab in meine Höhle. Lass mich allein, lass mich in Ruhe. Aber wisst ihr, Leute, wir feiern heute Ostern. Wir feiern die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Wir feiern, dass er all das, all unseren Mangel, unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Schuld, all das mit ans Kreuz genommen hat, mit ins Grab. Es ist tot und da bleibt es. Erlaubst du dir, das zu sagen? Da bleibt es. Ich merke ganz oft, ich mache das viel zu wenig. Ich hole das immer wieder raus oder ich setze mich immer wieder da rein. Aber wir haben die Freiheit, wenn wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der all das mit ans Kreuz genommen hat, der da elendig verreckt ist, um unseretwillen, weil er uns so sehr liebt, dann dürfen wir das wirklich in Anspruch nehmen und sagen, da bleibt es. Es hat keinen Anspruch mehr auf mich. Es darf mich nicht mehr in meinem Leben bestimmen. Es darf mich nicht zurückhalten. Es darf mir nicht Schwere in meinem Leben bringen. Es darf mir nicht Dunkelheit bringen. Sondern ich darf in der Freiheit leben. Und ich darf auch Vergebung leben. Ja, aber der war doch schuld. Der hat doch angefangen. Was meinst du, was Jesus sagen würde? Nee, du hast angefangen. Du bist schuld. Dein Problem. Das ist die Gnade, die wir am Kreuz erleben und die wir in der Auferstehung persönlich erfahren dürfen, dass Jesus Christus sagt, es ist alles vergeben. Es bleibt im Grab. Es hat keinen Anspruch auf dich. Und doch fordert uns das immer wieder heraus. Weil wir sind nicht perfekt. Wir machen immer wieder diese Fehler und verkriechen uns in dem Grab. Aber wir dürfen immer wieder zu Jesus Christus kommen. Wir dürfen immer wieder uns vor Augen führen, dass wir vor diesen Dingen, die uns klein halten wollen, nicht zu fürchten brauchen. Fürchtet euch nicht. Und im Römerbrief, im 8. Kapitel, Vers 15 heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und euch durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, wir sind nicht mehr Sklaven der Angst. Es hat keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Es hat keinen Anspruch auf dein Leben. Und ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung du hier heute hingekommen bist, aber ich möchte dir zusagen, nimm das eine mit. Dass Angst und Furcht, so real sie auch in deinem Leben zu erscheinen mag, so groß die Probleme auch sind, so spürbar auch Krankheit ist, hat es keinen Anspruch auf dein Leben. Wenn wir uns unter Jesus Christus stellen, unter sein Kreuz und seine Auferstehungskraft wirklich in Anspruch nehmen. Und Lucia wird uns jetzt noch ein bisschen mit hineinnehmen, wie das ganz konkret auch in deinem Leben aussehen kann.
Ich glaube, gerade dann, wenn wir etwas schon sehr oft gehört haben. Gerade dann, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann kann es schnell abstrakt werden. Wir können davon wissen, dass Jesus auferstanden ist von uns, und trotzdem kommen wir immer wieder in Grabmomente und trotzdem gehen wir immer wieder zurück, wie Tobias gerade schon gesagt hat. Und genau deswegen brauchen wir so dringend Ostern. Haben wir das verstanden, dass wir ohne Ostern hier und jetzt nicht leben können und schon gar nicht in Ewigkeit? Ostern konkret in meinem Leben, in eurem Leben, im Leben dieser Gemeinde kann bedeuten, wir sehen die gesamte Passionsgeschichte, die gesamte Bibel durch die Augen von Ostern. Wir gehen immer wieder in Gedanken zu diesem Kreuz und wie schön Damaris das gemacht hat, dass dieses Kreuz kommt uns entgegen. Dieses Kreuz hat alles, was wir in unserem Alltag brauchen. All das, womit wir echt leben. Ich habe hier nur eine kleine Auflistung von den Dingen, die das Kreuz persönlich für uns getan hat. Am Kreuz wird Bestrafung zu Vergebung. Am Kreuz wird Verletzung zu Heilung. Am Kreuz wird Sünde zu Gerechtigkeit. Am Kreuz wird Tod zu Leben, Fluch zu Segen, Armut zu Fülle, Scham zu Herrlichkeit. Am Kreuz wird Ablehnung zu Annahme und die alte Natur wird eine neue Schöpfung. Und ich liebe diesen Gedanken, dass Jesus Grab in einem Garten war. Das Grab mittendrin im Garten, und genau so ist es in unserem Leben. Der Garten ist real. Der Garten steht für die Fülle des Lebens, die Gott für uns hat. Hier und jetzt, nicht irgendwann erst, sondern hier und jetzt. Unabhängig von unseren Umständen. Selbst im Leid. Der Garten steht für all das, was Gott für uns bestimmt hat. Und das Grab mittendrin. Und wir Menschen kriechen immer wieder rein. Also brauchen wir Erinnerungsmomente. Und Gott hat so ein geniales Geschenk für uns, für unseren Alltag, an dem wir uns erinnern können, was er für uns getan hat. Und das ist das Abendmahl. Ich empfinde das so, dass wir Christen das immer wieder unterschätzen, welche Kraft in diesem Abendmahl steckt. Was wird passieren, wenn wir in unserem Alltag mehr und mehr das Abendmahl einnehmen würden? Das Abendmahl ist von Gott gedacht als Erinnerungszeichen. Ich habe das echt gemacht. Ich habe meinen Körper zerbrechen lassen, damit du heil sein kannst. In Ewigkeit. Ich habe mein Blut vergossen, damit du in Freiheit leben kannst. Gott hat das Abendmahl als Erinnerungszeichen genommen. Und welche Kraft steckt da drin? Und was passieren würde, wenn wir das Abendmahl in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Kleingruppen mehr und mehr in den Mittelpunkt stellen würden und uns erinnern würden und unseren Körper spüren lassen würden? Das hat Gott echt gemacht, im Hier und Jetzt. Denn wir Menschen, und Gott weiß das zu jeder Zeit, brauchen die Erinnerung. Fürchte dich nicht. Ich meine es ernst mit dir. Ich habe das wirklich gemacht. Gott hat uns schon in dem Psalm dieses wunderschöne Bild gegeben und ich werde immer wieder darauf zurückkommen, auch wenn es euch nervt. Ich decke euch einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich decke dir einen Tisch. Dieses Grab, oh Mann, ich kann ein Lied davon singen, das kann ein echter Feind sein. Das hält mich zurück von all dem, was meine echte Bestimmung ist. Und selbst mit Jesus unterwegs habe ich Jahre an diesem Ort verbracht. Selbst gewählt. Obwohl Jesus was anderes für mich hatte. Und Gott sagt, ich decke dir einen Tisch. Und ich mache das nicht irgendwo da hinten, wo es schön ist und die Luft cool, sondern ich komme zu dir. Ich mache das im Angesicht deiner Feinde. Ich komme zu dir. Ich decke dir den Tisch hier im Grab. Und auf dem Tisch ist Brot und Wein. Ich gebe mich dir selbst hin. Verstehe das neu. Lucia, versteht das neu. Ich habe den Stein weggerollt. Du musst da nicht bleiben. Du kannst konkret Dinge loslassen. Ich habe diese Woche noch wieder so gemerkt, dass mich dieser Ort scheinbar immer wieder anzieht, obwohl er nicht besonders schön ist. Ich habe diese Woche mich noch wieder so erwischen lassen, dass ich wieder da gesessen habe. Und zwar ist Angst ein großes Thema in meinem Leben. Fürchte dich nicht, ich bin so dankbar, dass Gott es 365 Mal für mich allein in seinem Wort geschrieben hat. Angst hat mich einholen wollen, auch die letzten Wochen wieder. Weil ich aus dem Nichts plötzlich schrecklichste Albträume hatte. Jede Nacht. Und schlimme Albträume, die wiederkehren, haben zur Folge, dass du nachmittags schon denkst, oh Mann, gleich wird wieder Abend. Jemand schon mal Angst vor der Nacht gehabt? Und die wurden immer schlimmer. Schreckliche, ekelhafte Albträume, die all meine Ängste getroffen haben. Ich hatte schon Angst, das Schlafzimmer zu betreten. Aber mein Zelt, selbst gewählt, ist meine Prägung, die mir sagt, komm mal schön alleine damit klar. Das kannst du mit deinem Gott alleine klären. Und ja, Gott hört sich meine Sorgen an und ja, ich habe gebetet. Aber das, wo Jesus mich eigentlich hingerufen hat, war, bring das ans Licht. Bring die Nacht ans Licht. Bring die Dunkelheit ins Licht. Und es hat mich so, ich kann nicht, es hört sich, wenn ich das so erzähle, ja auch ein bisschen verrückt an, aber es hat mich so Überwindung gekostet, davon zu erzählen. Dass es mich so fertig macht, dass es mir so Kraft raubt. Und ich habe erst in den letzten Tagen geschafft, mit Freunden gemeinsam dafür zu beten und für mich beten zu lassen. Und von dem Moment an, ich sage es, ist es vorbei. Und die Angst ist weg. Und ich glaube, das hat mir Gott nochmal so klar vor Augen geführt, damit ich auch heute sagen kann, das ist konkret für deinen Alltag. Der Stein ist weg. Die Frage ist nur, wenn Jesus hier im Garten ist, und hier ist er, und wir lesen in seinem Wort, was macht denn Jesus jetzt eigentlich? Im Gottes Wort lesen wir, er betet die ganze Zeit für dich. Er ist permanent mit dem Vater im Gespräch über dich. So riesig ist seine Liebe. Er kann keinen Moment aufhören, an dich zu denken. Er ist hier und sein Wunsch ist, dass du seine Einladung ins echte Leben und in die Freiheit annimmst. Die Frage ist nur, was ist unsere Antwort? Was ist unsere Antwort auf komm raus, komm in die Freiheit. Ich wünsche mir, dass meine Antwort heute an Ostern wieder neu ist, hier bin ich. Ich höre dich. Und was sind dann die Schritte? Wie ihr seht, ist der erste Schritt, ich mache das jetzt nicht, weil es ist der erste Schritt, wenn wir sagen, okay, ich höre dich, Jesus. Wir müssen uns beugen. Wir müssen uns beugen und die Haltung ist eine Demutshaltung und eine Ehrfurchtshaltung, die sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich kann das nicht allein. Ich kann das nicht im Hier und Jetzt und schon gar nicht kann ich in die Ewigkeit kommen. Jesus, ich brauche dich. Heute wieder neu oder zum allerersten Mal. Und ein zweiter Schritt kann sein, wenn wir aus dieser Höhle kommen, hier rein, das Licht kann uns blenden. Seid ihr schon mal lange im Dunkeln? Das Licht kann uns blenden. Freiheit kann auch sehr herausfordernd sein. So wie es ist herausfordernd, wenn wir merken, oh Mann, Gott wirkt wirklich. Freiheit kann herausfordernd sein. Und wir können uns erschrecken vor unserem eigenen Mut oder vor dem, was plötzlich unsere Berufung ist, vor plötzlich auf dem Wasser laufen. Es kann uns erschrecken. Und dann brauchen wir einander. Dafür brauchen wir Gemeinschaft. Dafür brauchen wir Gemeinde. Das ist die Kirche. Dass wir uns gegenseitig helfen bei diesen Schritten in die Freiheit. Dass wir uns gegenseitig immer wieder ans Kreuz führen und sagen, da ist er. Er hat echtes Leben. Wir brauchen einander. Ostern geht nicht alleine. Wir brauchen einander, die wir uns erinnern. Der dritte Schritt, wenn wir hier rauskommen, ist, geh auch tatsächlich in den Garten. Geh auch tatsächlich hierhin. Nicht nur, um zu arbeiten. Ich bin eher ein anderer Gartentyp. Ich bin eher der Typ, setz dich mal hin und trink einen Kaffee. Gartentyp. Wenn du aus deiner Höhle kommst, dann geh auch echt in den Garten. Und nimm das echte Leben wirklich in Anspruch. Das gilt dir ganz persönlich. Deine Lieblingsblumen, deine frische Luft, Gott für dich ganz persönlich, echtes Leben im Hier und Jetzt, mitten in deinen Umständen, ist dieser Garten. Echtes Leben, echtes Osterwunder, echte Osterfreiheit. Dein Schritt heute neu kann sein, geh in diesen Garten und lebe. Amen.